willkommen zu Folge 191 vom Aus dem Exil-Podcast, dem Podcast über Fortuna Düsseldorf. Ich bin Lukas und heute mit in der Aufnahme sind der Tim. Hallo Tim.
Einen wunderschönen guten Abend.
Und der Moritz. Hallo Moritz.
Schönen guten Abend und ganz liebe Grüße auch an Jan, der heute leider nicht bei uns sein kann.
Ja, der ist in dieser Woche aus gutem Grund entschuldigt und ich glaube, wir drei können das auf jeden Fall auch diese Woche ganz gut so wuppen. Auch ja, wenn es natürlich eine große News gibt, die wir besprechen müssen, eine große News bei der Fortuna. Man hat nämlich mit Cheftrainer Daniel Thune verlängert, direkt um 3 Jahre. Und ich glaube, bevor wir jetzt in die Details dieses Deals vielleicht noch so ein bisschen reinschauen wollen, ist ja, glaube ich, das wirklich Besondere daran, in welcher Situation man das gemacht hat. Also man könnte natürlich jetzt, man konnte jetzt die letzten Tage und Wochen ja so ein bisschen erahnen, dass man kurz davor war. Aber ich glaube, gerade wenn man sich jetzt so die letzten und Wochen der Fortuna anschaut, ist das natürlich wirklich ein sehr, sehr großer Vertrauensvorschuss, oder?
Ja, das ist es, wenn man die letzten Wochen anschaut. Wenn man natürlich bisher die gesamte Amtszeit Thune anschaut, okay, er musste so eine Krise noch nicht managen, dann finde ich es folgerichtig.
Also, ja, ich also sehe folgerichtig, glaube ich, Aspekte. Aufgrund der letzten Zeit auf jeden Fall. Aber dass man eben wirklich dieses große Vertrauen wirklich ausspricht, eben genau im Moment der größten Krise, die es in diesen knapp 3 Jahren halt gegeben hat. Also ich weiß nicht, Moritz, was du dazu denkst. Also ich finde es auf jeden Fall krass.
Total. Also für mich stehen halt gerade 2 Handhabungen sich gegenüber, die man hätte machen können. Man hat sich ja schon für eine Version entschieden. Man hätte natürlich sagen können, wir warten bis zum Winter ab, wir haben keine Not, es gibt keinen Druck und wir lassen eben diesen Winter noch auf uns zukommen. Das heißt, wir spielen diese paar Spiele noch, die Verhandlungen laufen ja und man kennt das Business und so weiter. Und man hat es ja auch schon, wir wollen alle nicht an Friedhelm Funkel denken, aber es ist natürlich gerade in so einer heftigen Ergebniskrise, in der man sich befindet, muss man natürlich daran denken, ob das nicht jetzt wieder so ein Ding ist, was dann nach hinten losgeht im Endeffekt, weil man dann doch wieder 2 Trainer auf der Gehaltsliste hat irgendwann. Auf der anderen Seite, das hatte ich schon zu Beginn der Saison mal vor dem Hertha-Spiel auch gegenüber da einem Journalisten gesagt, ist ja dieser Wunsch von uns, dass Daniel Thune eine neue Ära bei der Fortuna prägt. Also bei mir ist er durchaus immer noch vorhanden. Und ich habe das Gefühl, er hat schon sehr viel geprägt. Und ich will einfach, dass es so weitergeht. Und dann ist ja die andere Frage, ob du durch so eine Verlängerung in so einem Moment nicht sowohl dem Trainer erstmal sagst, guck mal, wir vertrauen dir immer noch, dieser Vertrauensvorschuss, weil du eben so Großes geleistet hast, auf dem Platz und um den Platz herum ja auch. Und vielleicht ist es eben auch eine Nachricht an die Mannschaft. So, ne? Und das im Sinne von, Leute, wir sehen immer noch, dass es hier das Entwicklungspotenzial gibt mit dem gleichen Menschen an eurer Spitze. Der Trainer ist hier sicher, unangefochten, das ist der, dem ihr euch empfehlen müsst gegenüber. Das ist der, der entscheidet Woche für Woche, wen er aufstellt und wer nicht. Das ist der, dessen Vision ihr teilen müsst. Und das kann natürlich auch für so einen positiven Schub in der Mannschaft sorgen. Also vielleicht ist das auch eine Kalkulation, dass man wirklich einfach in diese Krise rein sagt, so, Krise, ja, aber wir sind hier mit einem Trainer, hinter dem wir voll und ganz stehen und da lassen wir uns nicht von der ersten Krise seiner Amtszeit quasi von abbringen, von diesem Weg.
Ist halt hoch gepokert, aber ist halt ein klares Zeichen für Daniel Thune. Auf der anderen Seite denke ich mir halt auch, warum jetzt bis zum Winter abwarten, wenn man so überzeugt ist von dem Trainer. Also ich meine, dann zeigt man doch gerade Daniel Thun, dass man halt nicht wirklich überzeugt ist. Und deshalb finde ich es schon auch ein starkes Zeichen. Aber ja, wir werden sehen, wo das alles hinführt. Ja.
Ich kann mir halt auch vorstellen, dass es so läuft, dass diese Vertragsverhandlungen laufen. Und da wurde ja auch immer wieder berichtet, mal in der Presse und von Insidern und so weiter, dass das so Stück für Stück immer weitergeht mit der Vertragsverhandlung und so weiter. Und dass das jetzt halt einfach der Zeitpunkt war, an dem alle Fragen geklärt waren und man dann eben diesen Vertrag unterschrieben hat. Relativ unabhängig von den Ergebnissen.
Glaube ich ehrlicherweise auch, dass es genau so gewesen ist. Ist dann natürlich sehr, sehr unglücklich, irgendwie zum einen für die Fortuna, dass ja, man dann vielleicht irgendwie doch ein paar Zweifel mehr bekommen hat, irgendwie gerade über die letzten Ergebnisse. Aber wenn du natürlich irgendwie wirklich von dem Trainer zu 100% überzeugt bist, musst du es natürlich trotzdem machen. Und dann ist es auch absolut richtig, das zu tun. Nur natürlich macht mir das trotzdem immer so ein bisschen Sorge, weil ich meine, wir wissen jetzt alle, dass sich halt irgendwann immer die Halbwertszeit eines Trainers halt abnutzt und auch, und das wird eben auch bei Daniel Thun der Fall sein, auch ja, wenn er halt eben in den letzten Jahren innerhalb von ganz, ganz kurzer Zeit hier zum Gesicht des Vereins geworden ist und wirklich dieser unfassbar sympathische Typ ist und wir uns natürlich alle unglaublich wünschen, dass es funktioniert. Aber wir müssen natürlich eben auch hoffen, dass bei der Vereinsführung mehr da drin ist, außer dass man irgendwie ein starkes Zeichen setzen will und dass man sich wünscht, dass es funktioniert, sondern dass man halt eben auch in der täglichen Arbeit und bei dem Plan, den Daniel Thun halt für die nächste Zeit vorgestellt hat, dass man halt eben auch davon überzeugt gewesen ist und dass man eben auch glaubt, dass er jetzt mittel- und langfristig sowieso, aber eben auch kurzfristig die Mannschaft halt wieder in die Erfolgsspur bringen kann.
Ja, aber stellt euch mal vor, also die Presse hat das ja auch wegen diversen Länderspielpausen immer begleitet und gesagt, die Verhandlungen laufen. Stellt euch mal vor, bevor dieser Ergebnisknick oder vielleicht auch Leistungsknick der Fortuna eingesetzt hat, hätte man verlängert. Und just in dem Moment wäre man in diese Ergebniskrise geraten. Dann hätten wir das dann vor ein paar Monaten nicht oder vor anderthalb Monaten nicht noch total abgefeiert, dass man mit Daniel Thun verlängert hat und hätten uns jetzt jede Woche wieder den Kopf darüber zerbrochen, war das jetzt doch die richtige Sache. Ich glaube, dass man vielleicht zur Winterpause, man hat jetzt noch 3 Spiele und in diesen 3 Spielen sind jetzt alles Gegner, wo man sagt, da kann es auch gut gehen, dass man da vielleicht nochmal einen Strich drunter ziehen kann und über diese Verlängerung reden kann und dass so ein Funkel 2.0 uns blüht, das glaube ich nicht.
Ja, also mittlerweile sehe ich das auch etwas optimistischer und es ist ja auch eigentlich genau das, was wir ja auch eigentlich immer fordern, ne? Dass wir sagen, man sollte eigentlich einen langfristigen Plan haben und man sollte sich eben nicht von den Ergebnissen so abhängig machen und so kurzfristig handeln. Irgendwie gute Clubs machen sich halt unabhängig davon, aber ja, das geht natürlich irgendwie auch in beide Richtungen und ich glaube, ich hätte mich irgendwie etwas besser gefühlt, wenn man wenigstens mal wieder einen Sieg geholt hätte, bevor man halt diese Verlängerung
das
verkündet.
Wir alle.
Ja, das würde uns allen so gehen und
also erst verlängern und nee, erst siegen und dann die frohe Botschaft verkünden, ja. Also, ja.
Ja, also ich sage ganz ehrlich, also auch wenn ich mir überlege, wir hätten aufgenommen, wir hätten gestern in der 30. Minute das Spiel ausgeschaltet und aufgenommen, da habe ich ganz anders gedacht, weil da werden wir dann gleich noch zu kommen, was das wirklich für eine katastrophale Vorstellung der Fortuna in der ersten Hälfte der ersten Halbzeit gewesen ist. Also da wirkte es ja überhaupt nicht so, als ob da jetzt in nächster Zeit ein Aufwärtstrend zu erwarten gewesen wäre. Gott sei Dank ist das nicht so, aber das ist jetzt ehrlicherweise noch nicht allzu lange her. Also das ist jetzt irgendwie 30 Stunden her oder so, wo ich wirklich schon mir die schlimmsten Szenarien ausgemalt habe. Von daher möchte ich da jetzt irgendwie ehrlicherweise noch etwas vorsichtig und reserviert sein. Hoffe aber natürlich genau wie wir alle, dass dass wir uns einfach gerade genau in der Talsohle befinden und dass es dann eben bald wieder aufwärts geht.
Ja, und hoffentlich auch mit Daniel Thune an der Seitenlinie.
Genau. Dass es da sehr, sehr schnell wieder aufwärts gehen könnte, hat sich Daniel Thune dann auch eine Ausstiegsklausel in diesen Vertrag rein verankern lassen. Die liegt bei kolportierten 2 Millionen. Das ist irgendwie auch ganz witzig. Ich glaube, das ist... ist da jetzt hier die letzten, auch da geht es, glaube ich, dann wieder um die Kurzfristigkeit von Ergebnissen, die, glaube ich, die gesamte Hinrunde war ja das irgendwie immer das Thema, worum sich eigentlich fast die gesamte Berichterstattung rund um diese Vertragsverlängerung gedreht hat. Im Augenblick sieht es natürlich irgendwie nicht so aus, als ob besonders schnell diese Aufstiegsklausel gezogen werden könnte für den Fall, die, glaube ich, gilt, wenn die Fortuna nicht aufsteigen sollte. Danach sieht es ja im Augenblick eben auch nicht so wirklich aus. Aber wir wissen halt alle, das kann sich super schnell ändern und das müssen wir auf jeden Fall jetzt eben auch immer im Hinterkopf haben. Daniel Thune hat, glaube ich, sehr, sehr häufig schon gesagt, dass er dieses Ziel hat, mal in der ersten Bundesliga zu trainieren. Und wenn dann halt eben ein Club kommen sollte, der bereit ist, diese Summe zu zahlen, dann wird es da in nächster Zeit sehr, sehr wenig geben, was die Fortuna dagegen machen kann.
Ja, aber ich glaube, dass man nur so mit ihm verlängern konnte, so habe ich es verstanden, immer in den ganzen Berichten drumherum.
Das denke ich auch. Und weiterhin auch spannend, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, dass der Vertrag quasi wie so eine Art Staffelmiete funktioniert. Also dass, glaube ich, jedes Jahr das Gehalt halt ein bisschen ansteigt. Also das heißt, wenn wir jetzt wirklich die ganzen dreieinhalb Jahre, die jetzt halt noch ausstehen, mit Daniel Thune weitermachen würden, dann würde er halt, glaube ich, im letzten Jahr ein ganzes Stückchen mehr verdienen, als er das im Augenblick tut. Und es würde halt, glaube ich, jedes Jahr ein bisschen mehr ansteigen. Auch das irgendwie eine interessante Sache, die man auf jeden Fall immer mal im Hinterkopf haben kann.
Ja, stellt sich immer die Frage, ob man sich Daniel Thune noch leisten kann oder ob man ihn wie Ao Tanaka versuchen muss zu verscherbeln, Saison für Saison, weil er einfach zu teuer wird. Und noch mal abschließend freue ich mich eigentlich über diese Verlängerung und hoffe, dass wir da aus dieser Talsohle rauskommen. Und ja, vielleicht kommen wir mal zum Spiel. Vielleicht war das ja schon die Geburtsstunde einer neuen Fortuna, die wir da in der zweiten Halbzeit entdeckt haben.
Oh. Okay. Ja, wir nehmen jetzt schon die ganz, ganz kleinen Anzeichen dafür. Das ist
ja, bitte, wird. Irgendwas muss man ja greifen. Ja, aber es gibt schon Argumente dafür.
Also ich bin sehr gespannt, wo wir drauf kommen werden. Ja, wir müssen leider zunächst mit dem Anfang des Spiels anfangen. Die Fortuna hat gestern in Nürnberg gespielt, 2:2 am Ende. Es wurde relativ viel, da ja auch in den letzten Wochen es das ein oder andere gab, was nicht gut funktioniert hatte, wurde einiges über den Haufen geworfen. Die Formation wurde geändert, aber was eben auch aufgefallen ist, finde ich, ist, dass halt es den ein oder anderen Spieler gibt, die jetzt wirklich sehr, sehr plötzlich, aber anscheinend auch sehr nachhaltig, nicht mehr zu dem Kreis der Spieler gehören, denen Daniel Thune vertraut. Da sind zum einen Bamba und Van Brederode, die jetzt beide wieder nicht zum Kader gehört haben. Wo, glaube ich, über beide auch schon in der RP berichtet wurde, dass es sein könnte, dass sich da im Winter sogar schon irgendwie was tut. Dass sie die Fortuna im Winter wieder verlassen könnten, wenn sich deren Situation nicht verbessern sollte. Dann Jordi de Weis, also der ja wirklich auch bis vor sehr, sehr kurzem noch nachhaltig auch zum Kaderkern gehört hat, nicht im Kader. Also da kann man es vielleicht irgendwie auch so ein bisschen verstehen, weil er jetzt wirklich auch sehr, sehr lange außen vor ist. Ich glaube, irgendwie seit er diesen langen Vierjahresvertrag hier unterschrieben hat, hatte der eigentlich nur eine Saison, wo es irgendwie einigermaßen gepasst hat. Aber auch die hat er, glaube ich, nicht zu 100% dann irgendwie als Stammspieler durchgespielt und sind jetzt eben schon 2 Jahre in diesem langen Vertrag, wo er es halt gar nicht in die Mannschaft geschafft hat. Und da kann man sich nur ausdenken, dass er bestimmt ziemlich, ziemlich frustriert ist. Auf jeden Fall spannend, dass jetzt im Augenblick Kwashi die Nase vorn hatte im Kader, wo, glaube ich, auch die Rheinische Post Alofs zitiert hat damit, dass es sein könnte, dass man da im Winter eventuell die Leihe sogar beendet, wenn er nicht mehr zu mehr Spielpraxis kommt. Und der Letzte, den haben wir Fortuna-Fans sogar fast schon ein bisschen vergessen, habe ich das Gefühl, ist Dennis Jastremski. Der ist jetzt wirklich schon seit sehr, sehr langer Zeit außen vor und ich glaube, da fehlt uns allen die Fantasie, dass er halt nochmal irgendwie wirklich ein wichtiger Faktor wird. Und ich glaube, er hat jetzt sogar bei einem Testspiel, das halt jetzt in der Länderspielpause war, hat das nicht in den Kader geschafft so. Und das ist dann, glaube ich, schon eine ganz, ganz starke Ansage, dass man halt nicht mehr mit ihm plant.
Da gehe ich von aus, dass das auf jeden Fall die heißeste Aktie ist, wenn es um Winterabgänge geht bei Dennis Jastremski, wenn man da irgendeine Lösung findet, die alle Seiten zufriedenstellen.
Ja, das ist schon ein großes Wenn, kann ich mir schon vorstellen. Also ich meine, er hatte ja den Vorteil, als er ja zur Fortuna kam, hat er ja durchaus immer mal gespielt und den Vorteil, den er da hatte, war eben seine Geschwindigkeit. Ne? Aber da gibt es halt mittlerweile 2 Kicker im Kader, die genauso schnell oder vielleicht schneller sind mit Rossmann und Nimitz und die haben ja einfach dann auch noch andere Qualitäten, wo sie halt sicherlich Dennis Jastremski mit überragen und ja, also es gibt einfach, glaube ich, leider keine Chance. Jordi de Weiss finde ich ziemlich krass. So, denn man kann das total verstehen. Also gut, es hat sich jetzt André Hoffmann wieder irgendwie komplett festgespielt, mit ja auch ziemlich guten Leistungen. Man verzichtet halt auf den Linksfuß. Das war ja auch immer ein großes Plus, was man bei Jordi de Weiss immer gesehen hat, weswegen man ihn ja auch häufig eingesetzt hat. Also ist auch eine Entscheidung. Aber gut, und da finde ich es halt auch bitter. Ist echt einer, der immer alles gegeben hat. Da tut es einem natürlich sehr, sehr leid.
Ja, aber es ist halt eben jetzt auch schon sehr, sehr langfristig so, ne? dass er es halt irgendwie nicht schafft, zu den 2 besten Innenverteidigern zu gehören bei der Fortuna. Ja. Und dann ist es wahrscheinlich auch einfach irgendwann halt Zeit und dann ist es wahrscheinlich auch nachvollziehbar, dass er dann vielleicht mal in der letzten Woche einfach mal mit dem Kopf nicht ganz bei der Sache war oder was auch immer dann da passiert ist, weil ich meine, die letzten Wochen hat er ja auch immer...
Und dann noch Sieber zurückkommt. Ja, eben.
Und das heißt, dass jetzt halt sogar Kwashi ihm vorgezogen wurde, so, ja. Also kann man bestimmt irgendwie verstehen, dass dann da halt vielleicht mal irgendwie, ja, mal die Trainingsleistungen nicht gestimmt haben oder was auch immer. Sehr, sehr schade.
Kwashi war ja zumindest auch mal auf den Außen. Ja, sorry. Kwashi war ja zumindest auch mal auf den Außen eingesetzt. Vielleicht war das auch eine Überlegung, dass man jemanden mitnimmt, den man schon mal auf eine Außenverteidigungsposition
geprüft hat. Ja.
Stimmt, hast du recht. Das ist vielleicht irgendwie auch ein ganz, ganz guter Punkt. Nichtsdestotrotz wahrscheinlich vielleicht irgendwie umso frustrierender für einen Jordi de Weiss, wenn man das dann so zu hören bekommt.
Ja, nichtsdestotrotz hat man jetzt gegen Nürnberg halt auf eine Dreierkette zurückgegriffen, wo man halt sagen könnte, da hilft es ja dann, wenn das Mittel der Wahl, die Aufstellung der Wahl in Zukunft öfter sein könnte, ordentlich Innenverteidiger im Kader zu haben, dass man dann trotzdem nicht auf Jordi de Weiss zurückgreift, das lässt schon tief blicken.
Ja, aber du sprichst es schon an. Nach bestimmt sehr, sehr langer und reiflicher Überlegung hat man sich dann bei der Fortuna mal wieder dazu entschieden, es mit einer Dreierkette zu versuchen. Das ist eigentlich ein Versuch, der halt immer mal wieder gefordert wird und irgendwie scheint es immer die richtigen Spieler dafür in der Mannschaft zu geben und dann funktioniert es ehrlicherweise nie so richtig. Also das ist jetzt, glaube ich, schon so eine Geschichte, die uns glaube ich, fast die ganze Zeit begleitet, seit wir hier diesen Podcast aufnehmen, also seit über 5 Jahren mittlerweile. Und ja, dieses Mal hat man es dann halt eben versucht, glaube ich, weil ja auch klar war, dass man irgendwas würde ändern müssen und dann vielleicht auch nochmal deswegen im Speziellen, weil man unbedingt gegen Nürnberg das Zentrum halt schließen wollte und ja eben auch mit dieser offensiven Dominanz, die Nürnberger ausstrahlen können, ja, der wollte man halt irgendwie begegnen und es war ja dann auch ehrlicherweise gegen den Ball eigentlich fast durchgängig eine Fünferkette, die gerade ja auch am Anfang sehr, sehr tief gestanden hat. Also man hat im 5-3-2 verteidigt. Ist natürlich jetzt die Frage, ob das wirklich so gedacht war. Ich glaube schon, dass es so gedacht war, aber ich glaube, die Umsetzung, das hat ja wirklich einfach überhaupt nicht funktioniert und war ja wirklich, ja, gerade in den ersten 20, 30 Minuten war das ja teilweise katastrophal, was wir da gesehen haben.
Ja, bevor wir jetzt ins Spiel gehen, ich stelle mir die Entscheidungsfindung bei Daniel Thun folgendermaßen vor. Er hat immer wieder in den letzten Spielen wahrscheinlich drüber nachgedacht, ob er das irgendwann mal ausprobiert. Im Sommer haben sie es ja mal ausprobiert, auch in der Vorbereitung. Und er hat ja immer betont, dass sie auch dieses System beherrschen. Und dann hat Daniel Thun am Donnerstag oder Freitag die Pressekonferenz mit Miroslav Klose vor dem Spiel gesehen, wo Miroslav Klose auf die Frage, wie er denn Fortuna erwartet, bombenfest davon überzeugt war, dass auf jeden Fall, ansonsten war er sich nicht so sicher, Fortuna mit einer Viererkette kommen würde. Das war wahrscheinlich der Moment, in dem Daniel Thun sich entschieden hat, nee, jetzt spiele ich mit Dreierkette.
Komplett anders. Okay, ja. Okay, Männer, könnt ihr noch mal kurz zusammenkommen. Wir machen nichts davon. Wir machen nichts von dem, was wir jetzt in der Trainingswoche gemacht haben. Wir spielen einfach Dreierkette. Ja,
ganz genau. So wirkt es auf jeden Fall.
Ja, ja, ganz genau. Mhm. Ja, und ein bisschen wirkt es ja auch die ersten Minuten. Also ich glaube, falls die Nürnberger überrascht davon waren, dass sie keine Viererkette vorgefunden haben, die Fortuna war auf jeden Fall überraschter von dem, was da auf dem Feld passiert ist. Ich glaube, um vielleicht auch da wieder die Brücke zu schlagen zu den letzten 5 Jahren, könnt ihr euch erinnern, dass ihr mal irgendwie so eine Zeitspanne von 25 so schlechten Minuten gesehen habt? Also wahrscheinlich hat es das gegeben, aber das ist auf jeden Fall lange her. Also ich hatte wirklich, also so bis zur 25. Minute kann man das wahrscheinlich ungefähr sagen, das Gefühl, es klappt einfach überhaupt nichts bei der Fortuna. Also da gab es ja keine zwei zusammenhängenden Pässe, da gab es keine Einstellung in den Zweikämpfen, da gab es keine Struktur im Spiel nach vorne. Also dass man halt irgendwie aus dieser Phase halt rausgeht und Nürnberg eigentlich gar nicht so viele hochprozentige Chancen sich in dieser Zeit rausgespielt hat. Und deswegen, dass 1-0 eigentlich in Ordnung geht. Aber ich meine, so, da kann man eigentlich von Glück sagen. Also Nürnberg hat da gar nicht so unglaublich viel mehr Chancen. Das 1-0 geht natürlich total in Ordnung. Aber ich glaube, ein Gegner, der da halt vielleicht noch ein bisschen besser agiert, kann sich da irgendwie auch noch 2-3 andere absolut hochkarätig herausspielen. Und dann ist das Spiel letztendlich vielleicht sogar da schon vorbei.
Ja, also es wirkte so ein bisschen so, als wäre die Vertragsverlängerung von Daniel Thun ein ganz großer Ballast auf den Schultern der Fortuna-Spieler. Also da hat irgendwie gar nichts geklappt. Man ist in keinen Zweikampf gekommen. Ich weiß es nicht so genau, was da passiert ist. Mit den 5 Jahren, da bin ich immer vorsichtig. Ich glaube, es gibt genug verdrängte Spiele in meinem Fortuna-Kopf, an die ich nicht mehr zurückdenken muss. Aber es war auf jeden Fall seit langer Zeit die schwächste halbe Stunde, also in der Saison definitiv die schwächste halbe Stunde.
Ich habe ja nicht das Dresden-Spiel gesehen, deswegen.
Ja, stimmt, ich auch nicht.
Ob die Sprünge, ob das vielleicht daran ranragt, aber also ich bin relativ überzeugt, dass das Schlechteste war, was ich unter Thun zumindest von der Fortuna gesehen habe. Man hatte ja schon das Gefühl, gar nicht, dass sie sich aufs Verteidigen konzentrieren, sondern wirklich allerhöchstens aufs Klären. Ne? Ja. Also es ging ja noch nicht, es ging ja noch nicht mal darum, irgendwie zu verteidigen im Sinne von einen Ballgewinn zu erzielen oder so, sondern das Worauf man sich dann besonnen hat, ist, okay, wir versuchen einfach alles, was irgendwie reinkommt an Flanken, Pässen und so weiter, irgendwie um den 16er rum zu klären.
Und begleiten und klären.
Ja, genau. Ja. Ja, deswegen fällt dieses 1-0 ja, völlig verdient. Man hat zu diesem Zeitpunkt hat Nürnberg, also zur 15. Minute, wo sie das 1-0 machen, 100-33 Pässe gespielt, 75% Ballbesitz und 5-0 Flanken. Aber diese ersten 15 Minuten gab es quasi die Fortuna nicht. Eben, die haben ein paar Mal geklärt, sonst wären es mehrere Tore geworden. Aber es, ja. Ich glaube, in der 10. Minute hat man mal einen Ballgewinn gehabt oder so.
Ja, war schon sehr merkwürdig. Interessant übrigens auch, dass du die 5-0 Flanken ansprichst, weil wir ja eigentlich ja, und auch der Trainer Nürnberg als Team ausgerechnet hat, was stark durch die Mitte ist, aber gerade das Flankenspiel war dann quasi die Reaktion so ein bisschen da drauf, ne? Auf die verdichtete Mitte.
Ja, auch da in den ersten Minuten halt irgendwie schon der Einzige, auf den man sich wirklich verlassen konnte, Florian Kastenmeier, der sah ja irgendwie auch über das ganze Spiel hinaus irgendwie ein sehr, sehr wichtiger Rückhalt bleiben und vor allen Dingen auch noch werden in der zweiten Halbzeit, aber auch in der ersten Halbzeit schon mit der einen oder anderen wichtigen Parade. Und ja, so schafft man es halt irgendwie immerhin bis zur 15. Minute einigermaßen unfallfrei durchzukommen, trotz dieser schlechten Leistung. Aber dann können die Nürnberger folgerichtig auf 1-0 stellen. Man kriegt eine Ecke nicht besonders gut verteidigt. Und Finn Jeltsch, der setzt da einen wunderschönen Kopfball auf den ersten Pfosten und ich glaube, überhaupt keine Abwehrmöglichkeit für Kastenmeier und auch natürlich, wenn man es da irgendwie besser verteidigen kann, ist es eigentlich fast egal, wie dieses 1-0 fällt, weil ich glaube, ja, wenn es halt da nicht fällt, dann fällt es halt einfach 3 Minuten später über eine ganz andere Aktion. So, es ist einfach völlig egal. Von daher ist es wahrscheinlich irgendwie ganz gut, dass es irgendwie dann erstmal passiert ist, sodass sich dann halt irgendwie an der Spielstatik irgendwie dadurch vielleicht irgendwie ein bisschen was ändern kann. Das tut es aber erstmal ehrlicherweise überhaupt nicht.
Dauert ja dann nochmal gut 10 Minuten, bis Fortuna so den ersten Abschluss durch Johannesson hat. Ja, also es war keine Ahnung, ich weiß nicht, ob wir jetzt genau die Situation gehen wollen.
Nee, aber ich möchte trotzdem sagen, wir hatten ja einfach auch schon konstatiert, dass irgendwie Nürnberg ganz klar feldüberlegen war und Fortuna irgendwie an dem Tag ein besserer Escort-Service war. da muss man aber auch sagen, dass ja also eine starke Parade von Kastenmeier gab und ansonsten Nürnberg nicht die zwingenden Möglichkeiten hatten, ist mir auch nochmal aufgefallen, dass bei dem Eckball, der dann zum 1-0 geführt hat, vorher halt so eine völlig sinnlose Klärungsaktion vorausgeht. Also diesen Eckball, den muss man gar nicht gegen sich bekommen. Und ich habe keine Ahnung, ob sich die Fortuna in diesem Spiel irgendwann gefangen hätte, wenn sie nicht 0-1 in Rückstand gegangen wäre, was ja eben so die These war. Und da, was wir übrigens in dieser Saison schon sehr häufig gesehen haben, dass Fortuna erst nach einem Rückstand irgendwie merkt, ja gut, mit 20-30% oder manchmal waren es auch eher 70%, wird das heute hier nichts. Trotzdem hat man diese 75% Ballbesitzphase von Nürnberg ja eigentlich recht unbeschadet überstanden gehabt. Und ich weiß es nicht. Ich bin mir nicht sicher, ob nicht Fortuna auch ohne diesen sinnlosen Gegentreffer irgendwann mal ins Spiel gefunden hätte. Aber das bleibt im Wagen. Auf jeden Fall eine ganz, ganz, ganz grauenhafte erste Hälfte. Und die erste halbe Stunde hätte man trotz diesem Gruselfaktor auch meiner Meinung nach mit 0-0 bestreiten können.
Ja, was mich dann irgendwie auch speziell nochmal geärgert hat, dass man es halt überhaupt nicht geschafft hat, Finn Jeltsch halt irgendwie aufzunehmen bei seinem Aufrücken ins Mittelfeld. Also, dass er halt ein Spieler ist, der aus dieser Dreierkette immer mit aufbaut und sich dann halt häufig auch auf Höhe der Mittelfeldspieler, also da halt häufig hochschiebt. Ich glaube, da haben wir sogar auch letzte Woche irgendwie schon drüber geredet. Das ist halt was, glaube ich, Nürnberg die ganze Saison schon macht. Und da schien halt Fortuna irgendwie ehrlicherweise keine Antwort drauf zu haben. Musste dann irgendwie erst in der Pause, glaube ich, nochmal was geändert werden, damit man das irgendwie besser verteidigen konnte, damit man das besser aufnehmen konnte. Das hat irgendwie überhaupt gar nicht gut funktioniert. Und ja, und auch wenn Fortuna halt wirklich dann so ab Mitte der zweiten Halbzeit irgendwie besser wird, also ich glaube, Moritz hat es gerade gesagt, man hat dann in der 24. das erste Mal immerhin sowas Ähnliches wie eine Chance. Ich glaube, in der 32. Minute, habe ich mir aufgeschrieben, hat man das erste Mal einen Ballkontakt im gegnerischen Strafraum. Das ist irgendwie nach einer Ecke, da kommt dann André Hoffmann zum Kopfball und köpft den Ball wiederum zur Eckfahne, aber immerhin mal einen Ballkontakt im gegnerischen Strafraum. Es ist halt trotzdem einfach deutlich zu sehen, dass man eigentlich im Spiel nach vorne einfach keine Struktur findet, dass da überhaupt kein klarer Plan zu erkennen ist, dass da eigentlich gar nichts funktioniert, dass man da keinen Spielzug irgendwie hinbekommt und immer mal wieder auch zu sehen, dass da wirklich teilweise abstruse technische Fehler passieren. Die beiden Stürmer, also wir haben ja noch gar nicht so viel drüber geredet, dass da halt Kognacki und Pečinović zusammenspielen, dass die Fortuna zum ersten Mal seit, glaube ich, sehr langer Zeit mal wieder mit zwei klaren Stürmern startet. Das haben wir uns jetzt auch ähnlich wie die Dreierkette immer mal wieder gewünscht, dass man das doch mal ausprobieren möge. Das kann man wahrscheinlich auch erstmal wieder in der Mottenkiste verschwinden lassen, diesen Versuch. Ja, also so richtig funktioniert da halt wirklich sehr, sehr wenig. Und auch gegen den Ball, dieses 5-3-2 ist einfach überhaupt nicht so stabil, wie man sich das halt eigentlich wünschen würde. Und Nürnberg ist ja eben auch die zweite Hälfte in der ersten Halbzeit die deutlich, deutlich gefährlichere und stabilere Mannschaft.
Ja, ich finde sogar, dass sie in der zweiten Hälfte der ersten Halbzeit deutlich mehr klare Torchancen bekommt. Nürnberg so. Mhm. Und dass da noch ums andere Mal Florian Kastenmeier, sag ich mal, die Entscheidung, weil ich glaube, ein 2-0 wäre an diesem Tag wahrscheinlich die Entscheidung gewesen, verhindert. Also eigentlich ab dem ersten Abschluss durch Johannesson, wer anders soll in so einem Spiel das erste Mal ein Zeichen setzen, dass die Fortuna irgendwie auch noch interessiert ist, sich aktiv an diesem Spiel zu beteiligen, wo er aus der Distanz abzieht und das auch gar nicht so schlecht aussieht. Dadurch, dass die Fortuna dann mehr aufrückt, ergeben sich auch mehr Räume für Nürnberg und die kommen noch zu einigen klaren Torgelegenheiten, sodass ich sage, wenn man das 1-0 nicht in der ersten halben Stunde kassiert, was ich ja eben so angedeutet habe, dass das durchaus im Bereich des Möglichen gewesen wäre, auch wenn man selber nur 25% Ballbesitz hatte, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass dann irgendwann in der zweiten Hälfte, der ersten Hälfte es klingelt. Also insgesamt war die gesamte erste Hälfte zum Vergessen.
Ja. Einer wird das Spiel nicht so schnell vergessen. ich habe es vorhin angekündigt, wenn ich im Winter mal Zeit habe, dann setze ich mich dahin und gucke, wer alles gegen die Fortuna aus Düsseldorf sein erstes Profitor geschossen hat. In dem Fall anscheinend Finn Jeltsch. Finn. Herzlichen Glückwunsch. Ja. Herzlichen Glückwunsch dazu.
Immer wieder gerne. Das ist aber ein schlechtes Beispiel. Ich glaube, der wird sehr, sehr, sehr gut werden. Also
hat man trotzdem.
Das ist nicht das Gleiche wie sonst. Tor
gegen die Fortuna geschossen. Ja, ist ein guter, hat man ja auch gesehen. Ja, aber ich habe das Gefühl, wir halten da immer wieder gerne die Rübe hin. Natürlich ist ein Großteil dieser Menschen, die ein Tor gegen Fortuna als erstes Profitor schießt, verschwindet dann wieder in der Versenkung. Hast du auch recht, aber ja, Die Statistik muss ich mal raussuchen. Wenn irgendwer von unseren Hörerinnen und Hörern diese Statistik schon mal aufbereitet hat, würde ich sie gern, sehr gerne sehen.
Ansonsten wirklich
Das
eine
ist auf
schöne
jeden
Aufgabe für so einen trüben
Fall.
Januar-Sonntagnachmittag.
Ja, so um 13 Uhr, wenn man nichts anderes zu tun hat. Ja, ich habe tatsächlich zur Halbzeit gedacht, das ist auch eine Auslegung von Fortuna für alle, denn so ein Gegner würde sich, glaube ich, jeder Gegner wünschen. Also, und ich hätte gerne Mäuschen gespielt in der Halbzeit, was
Jo.
Daniel Thun seinen Spielern da zu sagen hatte nach der ersten Halbzeit, weil er hat ja auch in der Pressekonferenz danach nochmal klar gemacht, dass ihm das von Minute 1 an nicht gepasst hat und dass dann nichts von dem, was vorher angedacht und abgesprochen war, irgendwie auch nur ansatzweise aufgegangen ist. Von daher würde mich echt interessieren, weil ich mir eigentlich irgendwie so ein Daniel Thun on fire auch nicht so richtig vorstellen kann, wie er da seine Mannschaft
Ja,
zusammenscheißt.
aber er hat ja ein bisschen was anderes gesagt, ne? Also er hat mehr oder weniger gesagt, dass wir diese erste Halbzeit so hergespielt wurden und sowas hat er gesagt, ja, schon wieder vergessen, durch die Manege ziehen haben lassen. Er hat ja dann gesagt, das hat nichts mit unserer Taktik oder Aufstellung zu tun gehabt. So, sondern es ging um die Energie und um das, was die Leute da gerade bereit waren, auf den Platz zu legen. Und deswegen, genau, er ist ja dann auch unverändert, hat er ja auch wieder die Mannschaft aufs Feld geschickt. Und deswegen, in meiner Vorstellung, gab es da eine ordentliche Abreibung. Kann ich mir wirklich vorstellen, in so einem Moment, wo er dann auch in der PK sitzt und sagt, nö, also, dass wir so scheiße waren, hat wirklich überhaupt nichts mit der Taktik oder unserer Aufstellung zu tun.
Also nichts mit ihm.
So kannst du halt, so, ja,
Das
genau, so
hat er so
kannst du halt
gesagt,
nicht, ja, das hat er,
hat er ja so
er hat nicht
gesagt.
gesagt, ja, er hat nicht gesagt, nichts mit ihm, also es liegt ja auch an ihm, die richtigen Worte für die richtige
Richtig.
Einstellung zu finden und so, ne? Das ja schon. Aber genau, dass er es einzig und allein eben auf die Einstellung, wie die Mannschaft da rangegangen ist. Naja, er hat gesagt, die Energie, die gefehlt hat und so weiter. Aber er
Aber
hat ja recht.
genau,
Also,
richtig.
so.
Das wollte ich nämlich auch
Das
nochmal
ist
unterstreichen. Er
so.
hat ja recht. Also, wenn man halt nur mit 50% in die Zweikämpfe geht oder halt aus Grund
Gar nicht, gar
gar
nicht.
nicht in
Man
die
ist doch nicht in die
Zweikämpfe, genau,
Zweikämpfe
richtig,
gegangen. Man
genau.
ist weder in die Balleroberung noch in die
Ja,
Zweikämpfe noch
weil man
ins
immer
Passspiel.
drei Schritte
Nichts.
zu spät war, weil man halt
Ja.
nicht mit voller Energie angelaufen ist, einfach gar nichts gemacht hat, genau.
Das ist ja
Aber da
der
frage
Grund,
ich
weswegen
mich,
man am Ende auch zu dieser abstrusen Zweikampfbilanz kommt. Also ich konnte es ja gar nicht fassen, dass Fortuna am Ende 58% der Zweikämpfe gewonnen haben soll. Aber das kommt, glaube ich, genau, wie ihr da sagt, halt daher, dass man einfach am Anfang es versucht hat, die Zweikämpfe einfach möglichst zu vermeiden. Und ja, deswegen halt wirklich, genau wie Tuna das eben auch gesagt hat, da am Nasenring halt durch die Manege gezogen wurde und einfach nur hinterhergelaufen ist und ja, es irgendwie gar nicht geschafft hat, überhaupt irgendwie mal einen Gegner halt zum Zweikampf zu stellen.
Aber wo kommt sowas her? Also ich meine, vor allem, warum dauert das eine ganze Halbzeit, um das zu korrigieren? Also ist ja schon krass gewesen.
Ja, da müssten wir jetzt entweder die Insights in, wie ist die Stimmung gerade in der Mannschaft und Kader und was machen die Bankdrücker beziehungsweise die nicht mal Bankdrücker, die Tribünendrücker quasi, was machen die gerade haben die gerade für einen Einfluss auf die Stimmung in der Mannschaft? Ja.
Das kann aber natürlich irgendwie auch einfach
Oder
immer daran liegen, dass es einfach gerade nicht gut läuft, ne? Also ich meine, wir wissen
ja, genau.
alle, dass halt Fußball ja halt so ein Geschäft ist, wo es dann um sehr, sehr enge Sachen gehen kann und das halt irgendwie Glück oder was wir halt irgendwie im weitesten Sinne mit Glück bezeichnen, halt irgendwie viel ausmacht und irgendwelche halb esoterischen Stimmungen und Schwingungen. Und wenn du halt wieder mal in so einem Slump halt irgendwie drin bist, dann ist es auch richtig schwer, sich da halt irgendwie wieder rauszuziehen. Und es kann halt immer mal sein. So. Und wir haben ja schon auch einfach oft genug gesehen, dass halt irgendwie eine Mannschaft, in der es auch eigentlich gestimmt hat, dann irgendwie auch mal 90 Minuten lang irgendwie gar nicht aus so einem Moment halt herausfindet. Und von daher können wir uns dann ja dann später auch noch ein bisschen darauf konzentrieren, was letztendlich dann dafür sorgt, dass die Fortuna zumindest dann in diesem Spiel es ja auch schafft, sich da so ein bisschen am eigenen Schopfe halt irgendwie auch wieder rauszuziehen.
Ja, aber es braucht halt die Halbzeit. Und ich denke mir eigentlich, in einer funktionierenden Mannschaft hat der Trainer einen verlängerten Arm aufs Spielfeld, wo dann halt einfach in so einer Situation, wie es in der ersten Halbzeit war, mal ein Zeichen gesetzt wird. Also es ist ja nicht kam ja nicht von ungefähr, dass in unserem Chat, den wir laufen haben, während wir das Spiel geguckt haben, die Einwechslung von Adam Bocek gefordert wurde. Also wo war der Adam Bocek dieser Mannschaft am Sonntag? Das frage ich mich schon.
Ja, also ich glaube, der kommt dann später erst. Der kommt zur zweiten Halbzeit. Also der Geist, ich würde sagen, der Geist Adam Bocseks wird in der Halbzeit der Mannschaft so ein bisschen übertragen. So, okay. Ne? Es gibt vielleicht war es auch so ein Beschwörungsritual, so was da in der Halbzeit gelaufen ist. Man ist ja auch ein bisschen später auf den Rasen zurückgekehrt, sehr zum Unmut des Nürnberger Publikums.
Ja.
Und vielleicht hat man eben da durch das Medium Tune Kontakt aufgenommen zum ewigen Adam. Denn es gab ja dann durchaus sehr viel, also ich glaube, es war Absicht auch. Das wurde denen gesagt, mach das. Die sind viel härter auch in Zweikämpfe gegangen. Also es wurde einfach, es wurde ein Kontaktsport wieder. Mhm. Ja. Aber naja, ich meine, wenn man schon Geister beschwören muss, aber es hat ja geklappt.
Warum eigentlich?
Bis zu einem gewissen Extent.
Also tatsächlich nur, weil die Einstellung sich geändert hat, ja?
Also ich glaube auch deswegen, weil man...
Ich habe auch nichts anderes gesehen. Weil
man hat, glaube ich, schon auch sich deutlich vorgenommen, dass man wieder höher attackieren möchte. Also das war ja kein Vergleich. In der ersten Halbzeit hat man sich ja schon eigentlich ab Sekunde 1, ob das jetzt der Plan war oder nicht, sei mal dahingestellt, aber halt 30 Meter vor dem eigenen Tor verbarrikadiert oder vielleicht 35. Und in der zweiten Halbzeit ist man ja eigentlich ab der allerersten Minute früh draufgegangen, hat ja dann teilweise auch den Gegner wirklich schon am eigenen Strafraum versucht zu stellen, hat halt beim Abstoß des Gegners direkt vorne attackiert und ist halt eben dieses Risiko eingegangen, dass man dann dadurch eben mehr Tiefe verteidigen muss. Aber hat eben die Nürnberger da halt nicht mehr ganz in Ruhe halt ihr Ballbesitzspiel eben aufziehen lassen. Und das hat ja wirklich dafür gesorgt, dass man so in den ersten 10 Minuten der zweiten Halbzeit einfach mal wieder im Spiel war.
Ja. Aber trotzdem kam da diese Situation in der 50. Minute, wo nach einem ordentlichen Angriff nach vorne, also man hat jetzt nicht nur mal Bälle gewonnen, sondern man konnte auch was mit dem runden Leder anfangen, dann Johannesson mal wieder aus der zweiten Reihe abschließen will, so was im Prinzip eigentlich so das einzige Rezept an diesem Tag bis dato war. Und dann Pičinović den Ball blockt. Also da habe ich nur gedacht, das passt irgendwie zu diesem gebrauchten Tag, den ich von der Fortuna bisher gesehen habe, dass man sich jetzt hier auch noch selber die wenigen Abschlusschancen wegblockt. So. Und es geht ja dann eigentlich auch nahtlos weiter. Ne? Also es kommt dann zu diesem Elfmeter. Also bis dahin hatte ich zwar den Eindruck, dass Fortuna irgendwie Nürnberg nicht mehr so viel zugesteht, aber dass da jetzt bald das Spiel kippt, hatte ich zu dem Zeitpunkt noch nicht den Eindruck.
Ich sagen, sehe ich komplett anders. Also ich habe von Anfang an eine wirklich ausgetauschte Mannschaft zur zweiten Halbzeit gesehen. Und dass der geblockt war, war blöd. Es gab ja dann nochmal so einen Abschluss von Cello. Und ja, ne, dass sich dann macht Siebert irgendwann, muss einen Konter unterbinden. weil sich da Kovnatski irgendwie festdribbelt, aber da ist man total am Zug, so, ne? Da sind plötzlich Anspielstationen, die Außen, Lundal geht weiter mit nach vorne, die Außen sind frei. Also das fand ich schon sehr, sehr anders und ich habe schon das Gefühl, dass diesem siebenminütigen Wahrspektakel vorausging, dass die Fortuna echt am Drücker waren. Noch nicht klar und so, aber ja.
Fand ich wirklich auch sehr faszinierend, dass das halt in der zweiten Halbzeit so krass funktioniert hat, dass man einfach Lundal so ein großes Stück weiter nach vorne geschoben hat und dann eben auch Tim Oberdorf hat einrücken lassen. Also dass die beiden, also ich meine Lundal halt irgendwie als einzigen Schienenspieler aufzubieten, fand ich sowieso gerade im Hinblick auf die Offensive schon irgendwie eine wilde Entscheidung. Aber dass dann halt eigentlich die ganze zweite Hälfte lang halt Lundal und Tim Oberdorf diejenigen sind, die halt die ganze rechte Seite da irgendwie offensiv beackern und dafür sorgen, dass die linke Nürnberger Abwehrseite wirklich Probleme bekommt und da halt irgendwie eine Flanke nach der anderen, die halt eben auch teilweise gefährlich sind, halt in den Strafraum feuern, das habe ich so echt nicht kommen sehen.
Ja, man hat da so ein bisschen, glaube ich, dann im Ballbesitz doch eher wieder auf 4-3-3 auch gestellt. Zumindest ist ja dann Oberdorf war dann eigentlich quasi rechter Außenverteidiger und Lundal war dann deutlich weiter vorne in so einer ja Klaus-Position. Also ich glaube, das war dann schon so, das ist immer wieder so geschwungen. Sobald man im Ballbesitz war, ist dann eben Oberdorf auf die rechte Außenverteidigerposition gerückt und dadurch ja, also Lundal eben nach vorne geschoben.
Vor allem in dieser hybriden Position zwischen Innenverteidigung und Außenverteidigung hat mir Tim Oberdorf dann auch sehr gut gefallen.
Ja, fand ich auch. Und auch irgendwie interessant, wie man da halt irgendwie Lundal einsetzt. Also ich glaube, wie auch bei seinem allerersten Spiel, das er für Fortuna gemacht hat, wo er irgendwie eingewechselt wurde, da ging es, glaube ich, auch darum, halt irgendwie noch einen Rückstand aufzuholen. Ich erinnere mich gerade nicht mehr daran, war das Köln-Spiel?
Er ist ja auf jeden Fall auch weiter offensiv.
Wo er halt über links halt irgendwie ständig halt irgendwie auf der links Außenposition halt irgendwie aufgetaucht ist über 20 Minuten lang. Finde ich echt interessant, weil das eben auch zu funktionieren scheint, auch wenn, und das haben wir jetzt ja, glaube ich, in dem Spiel auch mehr als einmal sehr deutlich gesehen, halt, er hat diese großen technischen Defizite, hat einfach mit dieser Wucht und eben auch dieser Schnelligkeit, kann er da halt einfach wie so ein Büffel dann eben auch manchmal Abwehrspieler halt einfach so ein bisschen überrennen und stressen, einfach dadurch, dass er da ist und gar nicht so krass dadurch, was er halt irgendwie mit dem Ball am Fuß dann irgendwie anstellt, kann dann da irgendwie mal einen Gegner irgendwie ein bisschen wegblocken und da mal noch die Hüfte reinstellen und so hatte dann eben Tim Oberdorf das ein oder andere Mal halt einfach eine ganz gute Position halt, um eben reinzuflanken.
Genau, aber das Problem mit dem Ball am Fuß bei Lundal ist auch in der zweiten Halbzeit noch ein bisschen da geblieben, würde ich sagen. Und ja.
Der ist besser im Spiel ohne Ball.
genau, und ja, die Oberdorf-Flanken waren ja dann auch nicht so effizient, so effektiv, würde ich sagen. Aber trotzdem, ich meine, man hat es überhaupt geschafft und dann auf der anderen Seite ist ja auch mal Emma durchgebrochen. Mhm.
So. Trotz allem, ich gebe ja zu, es war ein bisschen schwungvoller, aber ich habe mir nur diese eine Chance notiert, in der man sich selber blockt, kommt es ja dann zur Situation, wo das Spiel eigentlich durch sein kann. Also auch wenn die Fortuna verbessert aus der Kabine gekommen ist, glaube ich, dass an diesem Tag ein 0-2 etwas gewesen wäre, von dem man sich nur schwerlich irgendwie noch erholt hätte. Und es kommt dann zu diesem Elfmeter und einem siebenminütigen, wie Louis eben schon sagte, war nach auf den Punkt gezeigt wird, wo ich sage, es ist eigentlich kein Elfmeter. Und da frage ich mich manchmal, wählen die dann nicht die richtigen Bilder aus? Oder wie kann das dazu kommen?
Ja, das war ja offensichtlich. Das hat ja sogar anscheinend der Schiri nach dem Spiel dann auch Daniel Thun gesagt. Es ist ja trotzdem nicht skandalös.
Also es ist ja, hat, ja. Es hat halt verschiedene
Ebenen. Ja, aber das kann ja nicht sein.
Also
ja?
Zum einen, also, kann nicht sein. Zum einen sieht der Schiedsrichter halt nicht die richtigen, also halt nicht die Bilder, die wir gesehen haben, wo man halt klar sieht, dass der Ball vom Oberschenkel erst an die Hand prallt. Dann gibt es ja irgendwie noch die Ebene, dass Alex Feuerherd, den kennt man vielleicht irgendwie noch von Colinas Erben, dem Schiedsrichter-Podcast, ist jetzt, glaube ich, derjenige, der halt hauptberuflich eben die Entscheidungen der Schiedsrichter für den DFB PR-mäßig erklärt, wohl auch nochmal verlautbart hat, dass es nicht zwangsläufig so ist, dass kein Elfmeter gegeben werden kann, wenn ein Ball von einem Körperteil gegen also vom eigenen Körperteil gegen den Arm oder die Hand prallt, wenn man halt in besonders krasser Weise halt eben die Körperfläche oder die Abwehrfläche halt irgendwie vergrößert, dann kann es halt eben trotzdem Strafstoß geben. Aber das zum einen, also alleine da, ne, wo man auch denkt, okay, also wie viele Abwägungen will man noch nehmen? Also ganz ehrlich, es mag den Regeln nach ein Elfmeter sein, wenn man eben nur diese Bilder sieht, die der Schiedsrichter, glaube ich, gesehen hat, direkt frontal vorne, wo man das mit dem Abfälschen nicht sieht, ist es, glaube ich, regeltechnisch ist es wahrscheinlich ein Elfmeter, aber auch so da sage ich schon, da will ich nicht, dass man für diesen
will Quatsch
Elfmeter
ja,
schreibt.
Genau.
Ne, das ist halt irgendwie ein Schuss aus 20 Metern, der halt am 16er direkt auf der 16er-Kante geblockt wird. Dass das dann halt irgendwie eine 80-prozentige Torchance halt irgendwie zugesprochen bekommt, weil Zimmermann hat ja nicht vor, diesen Schuss zu blocken. Er hat halt einfach nur seinen Arm irgendwie draußen.
So, ja, das er dreht ist, sich ja weg, der andere Arm ist ja angelegt. Das ist eine Bewegung, die er macht.
Er muss sich da halt entscheiden, okay, versuche ich den Schuss zu blocken oder ziehe ich meinen Arm noch auf den Rücken, damit der nicht angeschossen wird. Aber du kannst, wenn du halt in diesen Ball reinspringst, du kannst nicht auf deinen Gegenspieler zuspringen und gleichzeitig deinen Arm nach hinten reißen. Also das würde ich sehr, sehr gerne mal sehen. Das ist absoluter Käse, dass es für sowas halt regeltechnisch Elfmeter gibt. Das ist wirklich absoluter Quatsch. Ich glaube, jeder, der mal Fußball gespielt hat, kann das eigentlich nur hassen. Und das dann halt auch noch von Zimmermanns Oberschenkel, der Ball halt abprallt und dann eben dann halt eben noch vom eigenen Oberschenkel 30 Zentimeter weiter eben an seine Hand fliegt, macht das dann irgendwie nur umso perfider. Und ich kotze wirklich, dass wir uns mit diesem Scheiß echt beschäftigen müssen. Das war wirklich sehr, sehr schön, als sowas einfach niemand gesehen hat früher und es dann einfach weiterging. Ich vermisse sehr diese Zeit, ich vermisse es sehr.
Ja, netterweise hat Flembo bei Twitter auch noch die Erklärung auf der offiziellen Bundesliga-Homepage getweetet, in der Bundesliga-Regelwerk-Homepage kann man nachlesen, dass wenn der Ball abspringt vom eigenen Körper, gibt es keinen Elfmeter. So, ist natürlich schön, dass man dann da, wenn man rechtfertigen möchte, dass man bloß keinen Fehler macht, dann noch irgendwelche Regeln findet, von wegen, wenn man dann auf mit besonders viel krimineller Energie trotzdem den einen Arm irgendwie so hochhält, dann kann diese Regel wieder außer Kraft gesetzt werden. Aber da befinden wir uns ja wirklich in Gefilden, wo der Fußball ganz schnell wieder raus muss, unbedingt.
Man kann halt immer nur hoffen, dass dann da auch der richtige Zeitstempel dabei ist, weil es würde ja, glaube ich, niemanden von uns überraschen, wenn diese Regel innerhalb der letzten 2 Monate nochmal geändert oder modifiziert worden wäre oder zumindest innerhalb des letzten halben Jahres. Also das wäre sehr schön, wenn man das halt irgendwie bald mal vernünftig vereinheitlichen würde und halt eben auch so, dass es halt im Sinne des Spiels und im Sinne des Sports halt bleibt, weil das ist echt, es ist wirklich grauenhaft.
Ja, letztlich wird da wahrscheinlich vor Ende dieser Saison sowieso nichts passieren. Man macht das ja wahrscheinlich nicht mitten in der Saison, gehe ich davon aus. Und vielleicht kriegen wir ja auch noch so ein komisches Ding für uns. Gehen wir zur Ausführung des Elfmeters. Das ist ja dann der nächste Punkt. Der Elfmeter wird zweimal ausgeführt. Dieses Mal aber auch zu Recht, weil Florian Kastenmeier beim ersten Mal im Moment der Schussabgabe nicht mehr auf der Linie steht. Aber die coole Sau hält den einfach zweimal, den Elfmeter. Das ist schon stark.
Also ich habe mit vielem gerechnet, aber dass Kastenmeier halt zweimal den Elfer hält und dann den zweiten
nochmal
so, so dermaßen stark. Also gerade den zweiten Elfer fand ich krass. Und das halt irgendwie auch, während ich eigentlich gerade von Flashbacks geschüttelt wurde, weil ich glaube, wir erinnern uns alle noch an das Pokal-Achtelfinale gegen Nürnberg vor knapp 2 Jahren, glaube ich, wo an selber Stelle auch Carsten Meyer, glaube ich, 1 oder 2 Elfer hält und die jeweils wieder ausgeführt werden müssen, weil er, das muss man ja fairerweise sagen, das macht er recht gerne, er halt eben beide Füße halt schon vor der Linie hat und das dann irgendwie auch noch dazu, dass ich mich dann irgendwie auch in diesem Flashback irgendwie noch daran erinnert habe, dass ich mich halt schon mal gerade bei einem Spiel in Nürnberg so unfassbar über eine Elfmeterentscheidung geärgert habe. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch in dieser Corona-Zeit an diesen Elfer erinnert, wo es so ein Handspiel gegen Clara gab, was wirklich der letzte Quatsch war. Für mich irgendwie, glaube ich, der schlimmste Elfer, der je gegen Fortuna gepfiffen wurde in meiner Fanlaufbahn. Ich war einfach schon so voll gepumpt mit Wut, glaube ich, als dieser zweite Elfer ausgeführt wurde. Ich habe mich irgendwie nicht mal mehr darüber gefreut, dass Kastenmeier den gehalten hat. Ich musste irgendwie erstmal meine Emotionen irgendwie in mir drin wieder an die richtigen Stellen sortieren und da lief das Spiel dann halt irgendwie schon längst wieder weiter.
Ja, ich glaube, das ist sowieso, finde ich, das ist eine gute Überschrift auch über dieses gesamte Spiel, so Emotionen sortieren, weil das ja wirklich eine große Aufgabe war für uns alle in diesem Spiel. Also ich kann das komplett nachvollziehen. Ich war auch einfach nur wütend. Wirklich, bin quasi geschäumt. Ich hatte einen riesen Puls. Aber ja, wir haben ja auch einfach sehr, sehr unterschiedliche Signale an diesem Tag innerhalb von diesen 90 Minuten bekommen.
Ja. Darauf, das, was ja auch schon vorher, glaube ich, sich angedeutet hatte, folgt ein Dreifachwechsel bei der Fortuna. Überfällig oder nach den 15 Minuten, die sich erstmal ordentlich anließen, wie wir gerade besprochen haben, doch nicht? Was sagt ihr?
Ja, also speziell im Nachhinein kann man natürlich irgendwie sagen, dass das ganz gut aufgegangen ist. In dem Moment, ich hab's schon irgendwie auch verstanden, aber in mir fehlte so ein bisschen die Hoffnung, dass das jetzt gut geht, weil irgendwie, ich meine, wenn du Schitter Ampelkamp reinnimmst, dann hoffst du natürlich, dass er halt irgendwie dafür sorgen kann, dass man irgendwie wieder mehr Ballqualität im Mittelfeld hat, dass man eine Anspielposition irgendwie zwischen den Linien hat, dass man jemanden hat, der da die Bälle verteilen kann, irgendwie mal ein bisschen was kreieren kann. Aber das haben wir einfach die letzten Wochen nicht wirklich gesehen. Dass er jetzt irgendwie mal in der 61. Minute dann schon das Vertrauen bekommt, ist wahrscheinlich echt eine extrem positive Sache. Also jetzt auch ganz unabhängig davon, wie es dann im Spiel gelaufen ist. Ich hatte da in dem Augenblick halt nicht wirklich so die Hoffnung, dass es funktioniert und dass du dann halt irgendwie dann da schon beide Stürmer rausnimmst, fand ich halt auch krass. Also auch wenn das natürlich die Leistung absolut hergegeben hat. Ich glaube, Daniel Thun hatte auch wirklich keinen Bock mehr, sich, glaube ich, vor allem das Anlaufverhalten von Kubinacki und Pichinovic anzuschauen. Da kam ihm halt, glaube ich, viel zu wenig. Also da hat man es ja wirklich über das ganze Spiel nicht geschafft, Nürnberg da so ein bisschen zu hindern und da halt irgendwie diese Aggressivität und diese Kompaktheit halt zu schaffen. Die hingen halt, weil man eben auch ganz selten mal in so Ballphasen gekommen ist oder überhaupt mal vernünftig über die Mittellinie gekommen ist, ja auch eigentlich total in der Luft. Aber auch als man das dann in der zweiten Halbzeit gemacht hat, waren sie halt auch, glaube ich, sehr, sehr wenig beteiligt eigentlich. Also Kubnacki dann so ein bisschen, weil er sich halt immer mal so ein bisschen ins Mittelfeld zurückfallen lassen. Aber das war, glaube ich, insgesamt viel zu wenig. Dass man dann da Vermey bringt, finde ich irgendwie schon auch nachvollziehbar, weil man einfach hofft, dass der mal irgendwie den einen oder anderen Ball halt ablegen kann und das vielleicht irgendwie besser hinbekommt als die beiden vorher. Auch bei Giovanni Haag hatte ich irgendwie nicht so die Fantasie, dass das jetzt so wirklich gut klappen sollte oder würde, aber dass man da irgendwie reagiert und dass man halt eben auch drastisch reagiert, fand ich erstmal völlig nachvollziehbar.
Ja, ich konnte damit auch leben mit den drei Wechseln. Pichinovic und Kova fand ich, die hatten genug Zeit, sich zu zeigen. Bei Zimbo, ja gut, konnte man probieren in dem Moment. Man weiß ja auch nicht, wie arg unter der Woche so sich anbietet im Training. Ne? Und ich fand, der hat das in der halben Stunde echt ordentlich gemacht. Trotz allem kommt es dann zum Ausgleich nicht durch besondere Leistungen der eingewechselten Spieler, sondern wir hatten ja eben angedeutet, dass über die Flanken auch mal was mit Tim Oberdorf ging und ich hatte ihn auch schon hervorgehoben. Es kommt dann zu einer Flanke von eben jenem Tim Oberdorf und Johannesson wird beim Kopfball von hinten geschubst. Und es gibt Elfmeter, ich glaube unstrittig. Und ich finde es für dieses Spiel sehr bezeichnend, dass für den Ausgleich sowohl der Assist als auch das Tor Isaac Johannesson zugeschrieben wird. Weil das war wieder bis zu diesem Zeitpunkt im Spiel mit Abstand der einzige Spieler, der Torgefahr ausgestrahlt hat.
Ja, außerdem zieht er sich halt die Sonnenbrille auf und cruist ganz lässig an die Spitze der internen Vereins-Torschützenliste mit jetzt 3 Toren, alle 3 nach Elfmetern. Wird natürlich dann später im Spiel noch eingeholt. Aber da kommen wir dann später noch zu. Ja, sagt halt auch wirklich sehr, sehr viel über die bisherige Fortuna-Saison aus, dass man halt mit 3 Elfmetertoren der beste Torschütze ist. Jetzt muss ich aber auch nochmal ganz kurz über den DFB abkotzen. Also mal meine Frage, also meine ganz ernsthafte Frage, wenn man da auf Elfmeter entscheidet, und für mich ist es ganz klar ein Elfmeter, weil irgendwie wenn er den da mit einer Hand schieben würde oder mit einem Arm und einem ähnlichen Impact, dann kann man halt irgendwie noch, finde ich, drüber reden, ob man das halt zwingend pfeifen muss, aber es geht ja wirklich eigentlich nur darum, den halt am Torschuss zu hindern. Der geht ja selber, also der Nürnberger springt ja selber gar nicht hoch, benutzt beide Arme. Damit ist es für mich ein klares Foul. Und wenn du halt einen Spieler, der 2 Meter vor einem leeren Tor versucht, auf das leere Tor zu köpfen, an diesen Kopfball hinderst, ist es doch das Verhindern einer klaren Torschance und müsste damit für mich zwingend eine rote Karte sein. Sehe ich das falsch? Nein, ja, du nicht.
Diese Doppelbestrafung im Hinterkopf? Nein. Okay, es spielt also keine Rolle, dass man den Elfmeter bekommt. Nö, dann ist halt vielleicht die Sache, dass Johannesson da in dem Moment nicht den Ball kontrolliert und deshalb noch seine Flanke an ihm vorbeisegelt. Ich weiß es nicht, warum das dann keine glasklare Torschance sein soll. Kann man schon so auslegen, finde ich auch.
Ja, war ja, glaube ich, allgemein irgendwie keine besonders gute Situation für den Schiedsrichter. Da ging es ja irgendwie auch hoch her. Müsste ja auch wieder extra an den Bildschirm gebeten werden, um das zu sehen. Und hat dann, glaube ich, in der ganzen Hektik auch vergessen, die gelbe Karte für Marcel Sobotka zurückzunehmen, die er halt bekommt,
nachdem
die Elfmetersituation besteht. Ja, die wurde erst entfernt, wahrscheinlich von übereifrigen Leuten, die sich einfach an die, die einfach davon ausgegangen sind, dass diese gelbe Karte ja logischerweise verschwinden muss, wenn nachdem es dann eben zu diesem VAR-Einsatz kommt. Letztendlich taucht dann aber diese gelbe Karte im Spielberichtsbogen wieder auf. Das heißt, Sobotka hat halt also da die gelbe Karte gesehen und ist halt auch irgendwie einfach nervig. So.
Genau, noch kurz erwähnen, weil ich ja gerade gesagt habe, dass die Flanken nicht immer so effektiv waren von Tim Oberdorf. In dem Fall ist es natürlich eine herausragende Flanke, butterweich, die eigentlich genau dahin kommt, wo sie hinkommen muss. Also auch da Props dann für Tim Oberdorf für diese Assist zum Assist quasi.
Ja, und tatsächlich zeigt sich dann Johannesson von seiner Schokoladenseite, also wie der Elfmeter schießt,
ja,
Hut ab.
Schon gut.
Ist schon richtig krass, wie er den da mit einer Selbstverständlichkeit reinmacht. Da kann sich der Justwan ein Beispiel dran nehmen.
Ja,
und generell ist die Fortuna dann einfach spätestens eigentlich nach diesem gehaltenen Kastenmeier-Elfmeter und mit diesem Ausgleich dann wirklich auch im Spiel. Und es sieht eine längere Zeit so aus, als, als ob man halt wirklich dieses Spiel vielleicht sogar noch auf die eigene Seite ziehen könnte. Also ich finde besonders schön, der Appelkampf fällt da richtig positiv auf. Also gar nicht dadurch, dass der jetzt unfassbar spektakuläre Sachen gemacht hat, sondern indem er halt wieder einfach ausgesehen hat wie er selber. Hat mir sehr, sehr gut gefallen und vor allem auch sehr gut getan, wie wahrscheinlich uns allen, das mal wieder wahrzunehmen. Gerne mehr davon die nächsten Wochen auch. Giovanni Haag hat mir in dieser Rolle dann irgendwie ganz gut gefallen, also vor allen Dingen mit Ball am Fuß gegen den Ball. Kommen wir dann gleich irgendwie auch noch zu der Szene, als das 2:1 fällt, aber hat er auch ein paar sehr, sehr schöne Pässe gespielt, auch schwierige Pässe durch viel Druck über mal 15, 20 Meter und ja, also nicht, das ist auch nicht so, dass man da jetzt irgendwie eine Riesenanzahl von Chancen rausspielt. Man hat halt irgendwie diesen einen Pfostenschuss davon von Haag, aber es ist auch nicht so, dass man da jetzt krass eine Chance nach der anderen irgendwie hat und läuft dann 5 Minuten vor Ende der Partie dann eben in diesen blöden Konter rein.
Ich möchte nicht unerwähnt lassen, dass in dieser Mini-Druckphase, in die Fortuna Düsseldorf da reinkommt, auch ein Vorstoß von Jamil Siebert bis zur Grundlinie fällt. Ja. Also so bitte, Leute, so stelle ich mir das vor.
Ja. Finde ich gut, dass du das erwähnst. Also ich meine, das wäre jetzt in meinem Abschlussfazit zu dem Spiel noch erwähnt worden. Deswegen können wir jetzt auch noch kurz in der Chronologie der Ereignisse bleiben, aber dieser Lauf war ja vor dem Gegentor, du hast recht.
War richtig schön,
aber fantastisch. Ja.
Aber dann im Prinzip in diese Drangphase oder kurz nach dieser Drangphase hinein fällt dann das 2:1 für Nürnberg, was man auch zu diesem Zeitpunkt der Partie nicht unverdient nennen sollte, auch wenn es in der falschen Phase fällt, aber wenn das ganze Spiel sich nochmal vor Augen führt. Genau, was geht da schief, Lou?
Ja, es ist wie so häufig ist es halt mal wieder die Konterabsicherung, die halt nicht funktioniert. Also man ist eigentlich am Drücker von Nürnberg, kommt in dieser Phase super wenig. Dann gibt es halt einen Ballverlust und man rückt halt insgesamt irgendwie nicht so schnell und so geschlossen nach, wie das halt vielleicht sein sollte, was halt auch irgendwie immer mal passieren kann. Und aber einfach kollektiv ist es nicht so besonders gut gemacht. Aber der Letzte in der Fehlerkette für mich ist dann Giovanni Haag. Also Kaspar Janda kann auf Nürnberger Seite den Ball durch den rechten Halbraum treiben und ist dann halt kurz hinter der Mittellinie und muss dann da zwingend Druck von Haag bekommen. So, der lässt sich aber halt weiter zurückfallen. Und so ist es dann halt eben absolut unmöglich, diesen Schnittstellenpass von Janda zu verteidigen. Das ist natürlich genau das, was die Nürnberger wollen, halt im Reli oder besonders eben Ziemers mit diesen Schnittstellenpässen halt in die Gasse zu schicken. Janda macht das perfekt, spielt da den perfekten Ball. Ziemers ist genau im richtigen Moment gestartet. André Hoffmann steht ganz, ganz knapp halt so, dass halt eben die Abseitsfalle der Fortuna da irgendwie nicht mehr zuschnappen kann. Und so ist dann halt eben Ziemers allein vor dem Tor. Und das macht er dann halt wirklich auch sehr, sehr gut da mit dem Abschluss. Und es sieht dann eben so aus, als ob die Fortuna dieses Spiel dann halt eben doch noch aus der Hand gibt, so kurz vor Schluss.
Ja. Aber es sieht nur so aus. Es kommt nämlich noch zu 2:2. Nach einer Ecke, die gut getreten ist, wer macht das Tor? Ich glaube, es ist Julian Justwan, richtig?
Ist das ja, ziemlich sicher. Ich glaube, der Sky-Kommentator hat es wahrscheinlich immer noch nicht verstanden. hat ja dann irgendwie, auch als das Spiel vorbei war, glaube ich, irgendwie immer noch Vincent Vermey dieses Tor zugeschrieben.
Es gibt ja
der
auch
ist halt derjenige, der. Ach echt?
Ja.
Ja. Warum treffen ja, also Sie immer gegen Vermey ist auf jeden Fall derjenige, der der direkt neben Justwan steht und ihn irritiert. Und der Ball, den hätte man ehrlicherweise auch wirklich nicht viel besser setzen können. Wunderschön genau neben den Pfosten aus wahrscheinlich 8-9 Metern. Und so zieht die Fortuna halt wieder mal ihren Kopf aus der Schlinge. Ich finde es wirklich krass. Also das kommt mir, glaube ich, irgendwie auch so bei der Bewertung dieser Hinrunde immer noch ein bisschen zu kurz, wie viele von diesen Last-Minute-Treffern wir jetzt halt eigentlich gehabt haben. Also uns kommt es ja fast eher so vor, als wären wir halt irgendwie ein bisschen schlecht beurteilt. Das mag auch irgendwie immer stimmen, weil das oft irgendwie so Last-Minute-Treffer gewesen sind in Spielen, wo die Mannschaften halt irgendwie eigentlich gleich auf waren, so von der Leistung her. Aber das ist jetzt schon wirklich häufig passiert. Könnt ihr euch erinnern, wann die Fortuna das letzte Mal gepunktet hat in der zweiten Liga, ohne dass irgendeine Art von Lucky Punch in den Schlussminuten beteiligt gewesen ist?
Gegen Hannover oder so?
15.09., also 15. September beim 2:0 in Berlin. Bei allen anderen Spielen, wo man gepunktet hat, seitdem hat man halt irgendwie entweder einen Johannesson-Elfmeter wie in Fürth bekommen, diesen weirden Ausgleich von Jonas Niemetz gegen Köln oder jetzt halt eben diese wirklich nicht besser zu setzenden Kopfball-Eigentore von Götze bei Paderborn oder von Yusvan jetzt bei Nürnberg. Das ist schon krass. Also finde ich wirklich bemerkenswert.
Vielleicht auch so ein guter Spiegel der Saison. Nicht nur, dass man häufig auf diese Last-Minute-Punches irgendwie warten muss, ist ja auch der Herr Eigentor ist jetzt, glaube ich, nur dadurch, dass Johannesson seinen Elfmeter verwandelt hat, nicht zum Rekordtorschützen von Fortuna in dieser Saison geworden, richtig? Oder vergesse ich da ein Eigentor? Also wir haben jetzt 2 Eigentore für uns und 3 Elfmeter, richtig?
Ich denke, es gibt schon 3 Eigentore.
Der Herr Eigentor ist...
Das, genau. Aber Lou, es gab doch noch das Spiel gegen Regensburg. Mhm. Da hat man doch früher.
Oh, stimmt. Gewonnen. Das ist mir durchgerutscht. Oh ja. Mal wieder Fake News hier von meiner Seite. Aber das kann man halt immer, finde ich, auch, also, kann man auch immer gut rausrechnen, weil das eigentlich kein richtiges Zweitligaspiel war. sorry an Regensburg. Aber ja, stimmt natürlich.
Ja. Letztlich ist es auf jeden Fall so, dass man durch die, ja doch, es sind 3 Eigentore, die man bekommen hat. Ich habe es nochmal nachgeguckt. 3 Eigentore und 3 Elfmeter, seinen eigenen nennt, an dem Tag 3 Scorerpunkte für Johannesson. Irgendwie ist das alles schon noch nicht so, wie man sich das vor der Saison vielleicht vorgestellt hat. Also ich muss sagen, die Steigerung in der zweiten Halbzeit so ein bisschen lässt die einen natürlich darauf hoffen, dass man irgendwie einfach, wenn man mehr Energie auf den Platz bringt, auch konkurrenzfähig ist. Aber insgesamt war das eine sehr ernüchternde Vorstellung wieder mal. Wollen wir, dass man am Ende da den Punkt mitgenommen hat, man nicht zu hoch hängen, weil mit so einer Leistung wirst du am Ende nichts mit ganz oben zu tun haben.
Nee, ja, aber ich meine, dass man schnell halt was mit... Dass man schnell was mit ganz oben zu tun hat, sehen wir am Beispiel HSV, die den Trainer rausschmeißen und dann am Tag danach irgendwie ein Spiel gewinnen und wieder Zweiter sind. Also so, ich weiß, es sieht gerade alles nicht so gut aus. Aber mit der Leistung aus der zweiten Halbzeit kann man in dieser zweiten Liga auf jeden Fall schon auch was reißen. Weil das war eine sehr beherzte Leistung. Und dann muss man eben Fehler abstellen, wie sich so Konter fangen. Aber dafür steht man eben auch weiter oben. Also weiter steht man höher.
Also ich sehe zum einen gerade überhaupt nicht, wie man das mit dem Konterfangen in den Griff kriegen will, weil das ist ja wirklich was ich jetzt durch die ganze Saison zieht. Also das wäre natürlich cool, wenn man das in den Griff kriegt, aber da deutet ja im Augenblick einfach sehr, sehr wenig darauf hin. Und was da jetzt in der zweiten Hälfte gut geklappt hat, ich glaube, das ist halt sehr schwierig, das halt unabhängig vom Spielstand zu sehen, weil man, als man halt irgendwie was riskieren muss, dann tut man das auch, dann funktioniert es auch. Und das hat ja dann eben jetzt in dieser Saison irgendwie auch schon mehrfach funktioniert, also eben auch sehr, sehr häufig schon sehr glücklich funktioniert. Aber wenn es halt nichts zu riskieren gibt, tut man das halt eben nicht. Oder wenn man es macht, geht es halt eben auch oft dann nicht gut. Das haben wir ja auch dann sehr, sehr, haben wir ja schon in vielen Spielen gesehen, dass das so ist. Und ich glaube jetzt so gerade an so wirklich tiefer liegenden Dingen, an nachhaltigen Veränderungen, habe ich da jetzt gegen Nürnberg eigentlich ganz, ganz wenig gesehen, was mir wirklich Mut macht. Ne, also ich glaube, wir können uns jetzt irgendwie natürlich daran an so einzelnen Spielern aufhängen und können sagen, sehr gut, es hat irgendwie Schinter Appelkamp mal wieder ganz ordentlich ausgesehen. So, das ist auch gut. Also das muss ich hier niemandem erklären, wie wichtig das ist, wenn wir diese Option halt wieder hätten. Wenn der sich jetzt irgendwie wieder festspielen könnte. Aber wir können uns jetzt hier nicht darauf beschränken, unsere Hoffnungen halt irgendwie an den einen oder anderen Einzelspieler zu hängen, sondern es muss mal wieder irgendwie eine klarere Idee zu sehen sein, wie man denn halt irgendwie zu Torerfolgen kommen kann, wie man das halt irgendwie auch schafft, dabei halt einigermaßen stabil nach hinten zu stehen, irgendwie auch mal fehlerlos mal 45, 60 oder vielleicht sogar mal 90 Minuten irgendwie nach hinten. Und da deutet im Augenblick für mich halt wirklich gar nichts darauf hin. Und deswegen ist es natürlich irgendwie super, dass man halt irgendwie dass man da halt so viel Mentalität gezeigt hat und dieses Spiel halt irgendwie nicht verloren hat. Das hätte ich niemals gedacht, nach der ersten halben Stunde, die wirklich absolut grauenvoll war, mit einer der schlimmsten Erfahrungen seit sehr, sehr langer Zeit mit der Fortuna, sich das angucken zu müssen. Aber dass es hier jetzt irgendwie aufwärts gehen sollte, sehe ich halt gar nicht. Und natürlich ist es nur ein Punkt bis zu den von dir angesprochenen Hamburgern auf Platz 2. Aber ich glaube, von den reinen Punkten sollten wir uns ja, glaube ich, in dieser Zweitligasaison sowieso mal ganz, ganz deutlich unabhängig machen. Und da sehe ich halt einfach nur, dass die Fortuna seit vielen, vielen Monaten schon keine Spiele mehr gewonnen hat. Klammer auf, Regensburg. Ja, ich weiß. Klammer zu. Und ja, für mich ist da einfach wenig zu sehen, was halt auf einen Aufwärtstrend gerade hindeuten könnte.
Ja, völlig, kann ich voll unterschreiben. Also, ja. Das Einzige, was mir echt Hoffnung macht, ist, dass man vor einer gegebenermaßen nicht sehr langen Winterpause, wo man sehen wird, was da alles passiert, ist das Restprogramm, wo ich mir halt was ausrechne. Ansonsten sehe ich da momentan auch nichts.
Also mir macht schon auch Hoffnung und da können wir dann vielleicht schon auch sogar irgendwie mal rübergehen.
Ja, ja, Restprogramm war auch meine Hoffnung. War schon auch
so, genau. Genau. Aber ein Jamil Siebert hat in Teilen auf jeden Fall schon wieder seine Klasse so angedeutet, dass ich denke, der kann halt auch wieder echt ein Pfund sein und der ist auch in der Konterabsicherung sehr gut. Das hat da nicht geklappt. Er hätte sich auch noch in den Pass werfen können, aber er ist halt einer, der an der Mittellinie die Konter unterbinden kann und das er macht. Und er ist eben auch so ein Element, das eben mal nach vorne andribbeln kann. Und da gewinnt die Fortuna schon einen für die Innenverteidigung, der sehr, sehr wertvoll werden kann. Und wie du schon gesagt hast, Lou, ja, man kann hoffen, dass Schinter Appelkamp wieder gut ist, also oder wie er wieder gut wird oder in die Spur findet, das ist halt wirklich einfach nur eine Hoffnung, weil das hat halt ja jetzt mal für 30 Minuten so ausgesehen, aber das kann man natürlich jetzt nach dieser Saison bisher nicht sich drauf verlassen, dass das so ist.
Darf ich dich mal was fragen, Moritz?
Ja.
Also ja. Ich sehe das natürlich auch so, dass wenn noch ein paar mehr Spielminuten er gesammelt hat, Jamil Siebert auf jeden Fall wieder gesetzt sein wird. Wenn du jetzt davon ausgehst, dass wir nicht immer mit einer Fünferkette spielen, siehst du dann Tim Oberdorf auf mittlere Frist als Rechtsverteidiger?
Ja.
Oder wen würdest du rausnehmen?
Also, so leid es mir tut, habe ich diese Saison das Gefühl, dass Zimbo, egal auf welcher Position, bis auf in diesen ersten paar Spielen, zwei, drei Spielen, wo er eben frisch als Sechser gesetzt wurde, seiner Form ziemlich hinterherhängt. Mhm. Und da könnte ich mir vorstellen, also ich fand auch seine Auswechslung eigentlich relativ konsequent.
Ja.
Und das tut mir im Herzen weh, aber jetzt gerade habe ich das Gefühl, er kommt da irgendwie nicht dran. Er ist nicht der Leader, der er sonst sein kann und den er in vielen anderen Saisons schon gegeben hat. Deswegen könnte ich mir das zum Beispiel vorstellen. Mhm. kann mir aber auch Oberdorf und Siebert vorstellen.
Das glaube ich
schneller
nicht.
Als Andreas.
Das glaube ich nicht.
Ja. Ja, aber das ist genauso das, was mir, glaube ich, auch gerade irgendwie so ein bisschen Sorge macht, dass man, ne, also dass wir jetzt halt schon überlegen, dass wir jetzt schon wieder überlegen, was macht man mit Zimbo? Schiebt man denn irgendwie wieder in die Mitte, weil da haben wir ja irgendwie auch keine richtige Option oder doch wieder auf Rechtsverteidiger. Felix Klaus fehlt da irgendwie auch für diese Zimbo-Klaus-Magic. Also es fehlt halt das stabile Gerüst. Ne? Also das stabile Gerüst, was wir halt im Augenblick haben, die Achse besteht im Augenblick aus Florian Kastenmeier. So, und dann. Ja. Halt niemand.
Ja,
so. Und genau, wir sind gerade dabei, an der Achse halt irgendwie herumzubauen und zu überlegen, wer könnte denn, und eigentlich müsste ja auch bei dieser Achse der Nächste, der einem dann einfällt, ist halt eigentlich David Kownacki, aber da gehen wir auch nur davon aus, dass der im nächsten Spiel jetzt halt irgendwie wieder besser sein wird, als er das jetzt gerade gewesen ist, aber so als richtiger Achsenspieler hat er sich ja auch noch nicht festgespielt. Lass jetzt vielleicht gerade ein bisschen Johannesson hinten runterfallen, weil der auch irgendwie so ein bisschen getauscht ist, aber den könnte man schon als Achsenspieler nennen, auch wenn der halt keine feste Position spielt, aber meistens spielt er ja eben doch eben auf dieser Zehnerposition. Nehmen wir den mal noch mit dazu, aber es fehlt halt trotzdem, es fehlen halt so zwei, drei Leute, wo man sich halt irgendwie ganz klar drauf verlassen kann, finde ich. Und gerade halt eben.
Und das ist eben, genau. Das ist eben auch schade, dass das Zimbo der 6 gerade nicht so gelingt, wie es ihm schon gelungen ist, weil Giovanni Haag, haben wir drüber gesprochen, die riskanten und schwierigeren Pässe, die er spielt, also er ist risikofreudiger, so, ne? Und das ist eben auch schon mal schiefgegangen. Deswegen ist der auch nicht der Anker-Sechser, den man braucht, quasi. Ja. Mal gucken, was brauchen wir denn gegen Braunschweig?
Ja, ich möchte noch mal eben kurz euch fragen, was ist ein Achsenspieler?
Einer, der stabil in dieser Startformation steht und auf den man sich verlassen kann, über den das Spiel läuft. Also wenn du die Achse Kastenmeier, Johannesson, Kownacki hast zum Beispiel, oder Oberdorf als
ja, und im,
Spieler.
Im Normalfall ist es ja auch immer jemand von den zentralen Positionen. Also man könnte halt einfach, also im besten Fall hast du halt immer noch einen Innenverteidiger mit dabei. Da könnte man jetzt halt irgendwie für Oberdorf
und
Hoffmann halt eigentlich für beide einen Case machen. Aber dafür sind die mir halt ehrlicherweise auch beide nicht stabil genug. Also irgendwie bei André Hoffmann, der spielt dieses Jahr, glaube ich, die beste Saison seit der ersten Liga, hätte ich ihm wirklich nicht zugetraut. Aber
ich finde, die spielen beide eine gute Saison. Und deshalb frage ich jetzt so nach. Also für mich ist dann eher die Frage, deshalb
Daniel Siebert
halt bleibt.
Für mich war jetzt halt eher
also, ich
Oberdorf,
finde, die spielen
der Spieler,
beide eine richtig gute Saison.
Für mich wäre jetzt halt Oberdorf derjenige gewesen, den ich wenn als Achsenspieler genannt hätte. Aber genau deswegen war das halt mein Punkt, weil es jetzt darum ging, den halt eventuell auf die Rechtsverteidigerposition zu ziehen. Sonst hätte ich auf jeden Fall Tim Oberdorf halt genannt, weil der für mich halt klar irgendwie der Verlässlichere ist halt irgendwie noch von den beiden. Und auch derjenige, wo ich mir halt irgendwie sicher bin, dass der halt irgendwie auch in 2 oder in 5 Spielen halt irgendwie erstens noch stabil Leistung bringt und halt irgendwie, wo halt auch die Wahrscheinlichkeit nicht so hoch ist, dass er halt einfach wieder verletzt ist, wie das dann ja bei André Hoffmann wahrscheinlich doch irgendwann früher oder später wieder der Fall sein wird. Hoffe ich natürlich nicht.
Ja, okay, so viel zu Achsenspieler. Das wollte ich nur mal eben gerade rücken. Also ich finde, dass unsere Innenverteidigung in dieser Saison jetzt nicht das schwächste Glied ist. Und ich daher halt sehr gespannt bin, wo Jamil Siebert sich in den nächsten Wochen wiederfindet. Ich sehe es so ein bisschen wie ihr, dass Tim Oberdorf durch die Rückkehr von Siebert vielleicht auf rechts ausweichen wird, aber nicht, weil er irgendwie eine schlechte Saison spielt. Und das zeigt doch schon, dass man Tim Oberdorf da rausschiebt. Das ist so falsch, Oberdorf und Hoffmann diese Saison nicht gemacht haben. Und deshalb jetzt sozusagen, wo ist da die Achse, finde ich schwierig. Aber das ist meine Meinung.
Ja, aber es geht auch um den Spielaufbau zum Beispiel. Und da muss man ja wirklich sagen, fehlt der Fortuna ja in den letzten gefühlt 10 Partien jegliche Achse. Wenn es darum geht, mit dem Ball ein Spiel aufzuziehen. Und da sind eben auch die beiden Innenverteidiger sehr viel am Ball, die dann den ersten neue Situation auslösenden Pass spielen müssen. Und ja, das ist ja für beide nicht die oberste Kategorie ihres Könnens, würde ich sagen.
Ja, also insofern finde ich halt auch, dass man sagen kann, also vielleicht ist sogar fast der unterschätzteste Aspekt bei der Rückkehr von Siebert halt dass sich das Aufbauspiel zumindest wieder ein bisschen aus der allerletzten Kette raus verbessern wird. Dass das uns natürlich dann trotzdem im Mittelfeld
Hoffnung,
immer noch die Optionen fehlen, mit der individuellen Qualität, die wir letzte Saison gehabt haben, glaube ich, klar. Aber vielleicht kann das ja zumindest ein kleines bisschen lösen, weil ich glaube, sehr, sehr, sehr viele der Probleme, die Fortuna halt gerade mit Ball hat, hängen halt eben mit diesem Aufbauspiel zusammen.
Alles klar, dann gehen wir mal zu Braunschweig, denn wir haben jetzt hinlänglich bewiesen, dass Johannesson mit Assist und Tor nur über einen Elfmeter funktioniert. Und das kann ja nicht das sein, worauf wir in Zukunft hoffen müssen.
Ja, wobei Hoffnung schon häufig gefallen ist jetzt in den letzten 10 Minuten.
Ja, es wurde ja nicht zuletzt mit viel Hoffnung auf das Programm der Fortuna geschaut, auf das Programm in den nächsten 3 Spielen und daran eben die Hoffnung geknüpft. Das Blöde ist, 2 dieser Spiele sind zu Hause. Und das ist ja bisher leider das Kryptonit der Fortuna und leider auch schon direkt das nächste. Also es kommt wirklich zu Unzeit, dieses Heimspiel gegen eben Eintracht Braunschweig. Allerdings kommen die Braunschweiger auch nicht wirklich mit geschwellter Brust nach Düsseldorf. Man ist eben auch das zweitschwächste Auswärtsteam, hat noch gar nicht auswärts gewonnen und hat jetzt gerade zu Hause 0-0 gegen Jahn Regensburg gespielt. Und man kann sich, glaube ich, vorstellen, dass das ein Spiel war, das man sich sehr, sehr dunkel leuchtend rot im Kalender angestrichen hatte, dass man das halt noch gewinnen wollte. Und so kann es vielleicht sogar sein, dass es jetzt über die Woche zu einer vielleicht nicht Trainerdiskussion kommt in Braunschweig, aber man wird wohl zumindest doch mal das ein oder andere Gespräch da, glaube ich, in diese Richtung führen, gerade auch in der Presse, ob Daniel Czerning wirklich noch der richtige Mann ist. Von daher kommt wahrscheinlich auch den Braunschweigern das ganz recht, dass man mal wieder als Underdog zu so einem schwachen Heimteam wie der Fortuna fahren kann. Was die Braunschweiger machen, ist dann auch ehrlicherweise was mich relativ wenig begeistert. Also das ist ein ziemlich klarer Konteransatz in einem 3-4-2-1-System, macht das natürlich irgendwie alles auf einem relativ soliden Niveau, aber da ist wirklich insgesamt bei dem Spielansatz einfach wenig Fantasie dabei. Man ist irgendwie in den letzten 3 in der Liga bei der Passgenauigkeit, beim Ballbesitz, man schlägt viele lange Bälle und also da kommt, glaube ich, wirklich insgesamt sehr, sehr wenig Überraschendes auf die Fortuna zu. Und deswegen werde ich, glaube ich, auch nur einen Spieler euch nennen, auf den ihr mal ganz besonders achten solltet. Das ist, glaube ich, auch der, den ich wahrscheinlich beim letzten Mal schon genannt habe, als es um Braunschweig ging. Das ist Rayan Philippe, ein französischer Stürmer, der einfach perfekt ist für diesen Konteransatz, der halt also meistens eine von diesen beiden Positionen hinter dem Stoßstürmer spielt. Und das ist halt jemand, der halt eigentlich viel zu gut ist für Braunschweig. Also ich bin mir fast sicher, dass der nächste Saison eine Liga höher spielen wird. Der ist eigentlich perfekt für so Mannschaften, die im Abstiegskampf stehen, aber der könnte das halt wirklich auch mindestens in der Bundesliga spielen. Hat schon 9 Tore geschossen diese Saison, ist unglaublich schnell, tiefer Körperschwerpunkt, ist vor allen Dingen auch mit Ball am Fuß super schnell und super stabil, auch wenn er halt in diesen Laufduellen halt so ein bisschen körperlich unter Druck gesetzt wird, bleibt er halt am Ball, bleibt halt stabil und kann dann eben auch aus vollem Tempo super sauber und super feste abschließen. Also wenn der halt irgendwie erst einmal in Gang gekommen ist und in so einem Laufduell mit deinem Innenverteidiger ist, dann kann es halt eben super gut sein, dass man halt hinterher den Ball aus dem Netz holt, auch weil er halt eben dann durchaus mal aus 20 Metern diese Konter halt schon abschließt und eben auch mit einer hohen Genauigkeit abschließen kann. Wo die Braunschweiger noch ganz gut sind, sind Standards. Da muss man vielleicht auch irgendwie immer mal wieder auf Ermin Bicakcic achten, der das halt irgendwie immer noch ganz gut macht, nach vorne mit reinzugehen, genauso wie auch 1-2 andere Innenverteidiger. Allerdings ist das halt auch eben jemand, wenn man den mal in so ein Tempo-Duell bekommt, ist der halt auch wirklich keiner der schnelleren Spieler in der Liga. Also falls man das schaffen könnte, kann man gerade Bicacic, aber auch die ganze Braunschweiger Hintermannschaft, gerade mit dem Thema Tempo, auch irgendwie immer mal wieder kalt erwischen. Ist halt nur die Frage, ob man das halt schafft, gerade wenn es vielleicht sogar auch noch irgendwie 0-0 stehen sollte. Ja, ich glaube, wir haben jetzt schon so ein bisschen überlegt, was wir hinten hin und her tauschen würden. Erwartet ihr denn generell, also ich habe jetzt so ein bisschen rausgehört bei euch, ihr erwartet erstmal, dass man wieder zur Viererkette zurückgeht?
Ja. Ja, es sollte ja, glaube ich, auch eine Reaktion auf Nürnberg sein mit dem starken Zentrum, dass man da ein bisschen besser steht und dann mit den schnellen Außenläufern eben die Nürnberger in Anführungszeichen Schwäche über die Außen ausnutzt. Deswegen, ja, wird es jetzt, naja, 4-3-2-1. Naja, vielleicht stellt er auch. Also 4-3-2-1 hast du gesagt, ne? Also die spielen selber mit Viererkette.
Nee, 3-4-3. Nee,
3-4. 3-4-2-1 war es. Ne? So, genau. Ob man gegen die Dreierkette wieder die Dreierkette stellt. Tja. Also ich kann mir vorstellen, dass das Experiment Pecinovic und Kovnatski nicht nochmal passieren wird, auch wenn wir uns das eigentlich letzte Woche sehr gewünscht haben.
Ja, und ich kann mir ehrlicherweise auch nicht vorstellen, dass man Vermey mit einem der anderen beiden zusammenpaart. Also Vermey ist für mich irgendwie so gar keiner, der gut als einer von zwei Stürmern funktioniert, muss ich ganz ehrlich sagen. Also wenn vielleicht halt in so Situationen, die er jetzt halt irgendwie häufig gesehen hat, irgendwie in den letzten Wochen, wenn man den für die letzten 20 Minuten nochmal einwechselt, weil man einfach irgendwie mehr Präsenz hinten haben will, wenn man irgendwie schon zurückliegt und eine Flanke nach der anderen reinschlagen will. Aber ich glaube, so als Startstürmer ist er keiner, der sich da besonders gut mit einem anderen Stürmer zurechtfindet. Also ich glaube, wenn May spielt, wäre ich mir ziemlich sicher, dass Fortuna nur mit einem Stürmer aufläuft. Ich würde aber eigentlich, glaube ich, fast davon ausgehen, dass Kovnatski wieder spielt.
Ich glaube auch. Und ich glaube, Schinter wird dahinter spielen. Johannesson wird mit Cello den Achter geben und Schinter wird starten.
Würde ich mir irgendwie auch wünschen. Ich würde mir vor allem auch wünschen, dass es funktioniert. Ich bin mir nicht so ganz sicher, ob Thun wirklich dieses Risiko gehen wird. Also ich erwarte, dass man vielleicht wirklich also einen ganz, ganz großen Sicherheitsansatz irgendwie gegen Braunschweig wählen wird und dass das ein sehr, sehr enges Spiel wird, in dem wenige Tore fallen und dass deswegen wahrscheinlich Schinter dann irgendwie doch erst vielleicht wieder für die letzte halbe Stunde eingewechselt werden wird.
Ich erwarte irgendeine Überraschung, die wir jetzt noch nicht auf dem Schirm haben. Ich könnte mir auch vorstellen, dass Arc beginnt übrigens. Und Johannesson 1 vorrutscht.
We will see, würde ich sagen. Ich wahrscheinlich, ich werde es sehen, hoffentlich mit dem hervorragenden ICE-Internet, was mir da geboten wird.
Ja, dafür können wir dir, glaube ich, viel, viel Glück wünschen.
Danke.
Ja, und wir wünschen uns auf jeden Fall,
dass wir
nächste Woche Glück wieder
braucht es. Ja.
Okay, Tim ist jetzt, glaube ich, gerade kurz verschwunden. Tim ist leider verschwunden. Wir wünschen euch eine schöne Woche. Schaltet sehr, sehr gerne nächste Woche wieder ein und wir hören uns. Macht's gut.
Jo, bis dann.
Tschüss.
Bis dann. Ciao.